Hey, schön, dass du auch bei der neuen Folge wieder mit dabei bist. Eine Folge, auf die wir ein paar Monate warten durften. Denn zu Gast ist heute kein geringerer als Dan Lorang. Für alle, die Dan noch nicht kennen, möchten wir seine beeindruckende Karriere als Trainer kurz zusammenfassen. Dan ist seit über 20 Jahren der Trainer von Anne Haug, hat lange Jahre mit Jan Frodeno zusammengearbeitet und durfte im letzten Jahr mit dem Sieg von Lucy Charles Barclay seinen 8. Ironman-Weltmeistertitel als Trainer feiern. Auch wenn es Dan mit Sicherheit fernliegt, diese Siege als seine zu reklamieren, hat er zu diesen und unzähligen weiteren mit seiner Arbeit beigetragen. Hauptberuflich ist Dan jedoch Head of Performance beim deutschen Radteam Bora Hansgrohe und kümmert sich dort um alles rund ums Training. Head of Performance ist übrigens aus meiner Sicht eine der besten Berufsbeschreibungen überhaupt. Wir wollten natürlich möglichst viel über seine Arbeit als Trainer wissen und ihm selbstverständlich auch den ein oder anderen Tipp für dich entlocken. Wir wünschen dir daher also viel Spaß bei einer extrem spannenden Folge mit vielen Einblicken in die Arbeit eines Triathlon-Trainers auf Weltniveau.
Hallo und herzlich willkommen in deinem Triathlon-Podcast. Wir sind deine Hosts Lotta und Schorsch und wir zeigen dir, wie du dein Triathlon-Training gestalten kannst, deine Performance auf ein neues Level hebst und so deine Ziele erreichst.
Ja, hallo und herzlich willkommen, Dan. Wir freuen uns riesig, dass du dir Zeit genommen hast und bei uns zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, jetzt mal auch bei eurem Podcast zu sein, nachdem ja Anne schon da war. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt, in welche Richtung wir gehen und hoffe, dass die Hörer einiges mitnehmen können.
Ja, das ist unser erklärtes Ziel für heute. Aber wir wollten dich erstmal fragen, wir haben ja deine Instagram-Stories auch beobachtet, als Head of Performance bei Bora Hansgrohe, wie ist denn dein Tag bis jetzt heute so?
Aber mein Tag ist, also sagen wir so, der startet um 6 in der Früh, dann mache ich Frühstück für die Familie und dann gehe ich mit dem Hund, entweder spazieren oder laufen. Heute war es Laufen. Oh. Und dann geht's los und dann wird jeder Tag anders. Also es gibt natürlich eine To-Do-Liste, aber sehr viele Anrufe mit Personal, sage ich jetzt mal, also ich wäre bei Bora eben für das Personal zuständig bin, was direkt mit der Leistung zu tun hat. Also die Physiotherapeuten, die Trainer, die Köche etc. etc. Heute haben wir zum Beispiel einen Call gehabt über ein Trainingslager in der Sierra Nevada. Die Logistik, da ist dann die Travel Managerin, die Physios, der Trainer, der chefsportliche Leiter, also, die Mechanik, also jeder, der irgendwo damit involviert ist. Und dann muss man gucken, hat man alles zusammen, was muss man noch organisieren. Also es hängt immer so eine relativ große Batterie an so einem Trainingslager zum Beispiel dran. Und so geht das den ganzen Tag so weiter. Ich hatte vorher auch Rolf Allack, unseren chefsportlichen Leiter, am Telefon und der auch gemeint hat, wenn du dann denkst, es wird mal ruhiger, dann kommt schon wieder irgendwas anderes. Und so geht es gerade einfach jedem. Aber es macht ja auch Spaß, wenn es dann vorwärts geht. Und wenn man einfach merkt, dass das, was man sich da als Team überlegt, dann am Ende auch in der Praxis funktioniert. Und dann gibt es andere Dinge, die müssen halt einfach gemacht werden. Das ist halt, kennt ja jeder, in egal welchem Job, müssen halt einfach ein paar Tabellen ausgefüllt werden, Reports geschrieben werden und gehört halt dazu.
Okay, also ein ganz normaler Arbeitstag, mit aber schon Sport am Morgen.
Ja, genau, also am besten ist immer, wenn das gleich in der Früh passiert, dann ist der Tag schon auf jeden Fall gerettet, dann fühlt man sich schon mal sehr gut, aber ich versuche jeden Tag was zu machen, also kurz, wie gesagt, vielleicht schon 45 Minuten, maximal eine Stunde und es lässt sich immer sehr gut kombinieren, weil wir den Hund haben und der muss sowieso raus und das macht natürlich dann auch einfach viel Spaß und aber manchmal geht es halt auch nicht, wenn du unterwegs bist oder wenn einfach ein Termin schon früher ist und dann versuchen wir das irgendwo rundherum zu bauen. Aber trotzdem, ich versuche immer diese Lücke zu lassen und zu sagen, okay, diese Stunde muss irgendwie drin sein.
Cool. Wir haben uns natürlich so ein bisschen deine Karriere angeguckt und haben festgestellt, dass das, was du so in den letzten 20 Jahren gemacht hast, ganz schön beeindruckend ist für einen Bauingenieur, jedenfalls für einen angehenden.
Ja, da war ich erstmal auf anderen Wegen. Also habe ich da Vordiplom gemacht als Bauingenieur, bevor ich dann ins Sportstudium gewechselt bin, weil ich ganz einfach gemerkt habe, Sport ist meine Passion und selber Sport machen auf der einen Seite, aber vor allem auch dann, sage ich mal, Athleten, Athletinnen was mitgeben, mit Menschen zusammenarbeiten, die irgendwie weiterbringen, gemeinsam Ziele zu erreichen. Das war sowas, wo ich gemerkt habe, da ist meine Passion. Und selber war ich natürlich war ich auch nicht gut genug, um diese sportlichen Ziele wie Olympia, wie Weltmeisterschaften zu erreichen. Das war mir auch sehr schnell klar. Und von dem her war das ein ganz, oder ist auch immer eine ganz gute Möglichkeit, in diesem Sportkosmos, sage ich mal, mitarbeiten zu dürfen, mit Menschen zu arbeiten und das gemeinsam mit ihnen erleben zu dürfen. Also und das Schlüsselerlebnis war tatsächlich dann eben auch, was ich sehr gerne immer wieder erzähle, im Bauingenieur, wo ich dann, also während des Studiums habe ich in einem Ingenieurbüro gearbeitet und da hatte ich einfach einen Chef und der hat es einfach geliebt, Bauingenieur zu sein und er hat mir gezeigt, okay, du musst einfach eine Passion haben, wenn du abends bis 11, 12 Uhr Mitternacht die Pläne machen willst und dabei aber jetzt nicht irgendwie das als Arbeit empfindest, sondern einfach sagst, hey, cool, das gefällt mir einfach und deshalb war dann auch klar, ich will es zumindest probieren, ob ich im Sport auch Fuß fassen kann. Ist ja auch nicht so, dass ich da ein Garantieschreiben unterschrieben habe, vor allem weil ich jetzt selber nicht Hochleistungssportler war. Und ja, bin auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir das auch ermöglicht haben, zu sagen, okay, jetzt macht er irgendwas, wo wir gar keine. Also Ingenieur ist eigentlich, findet man meistens einen Job und verdient auch, denke ich, gutes Geld. Und wenn man jetzt Sport studiert, das kann, glaube ich, in viele Richtungen gehen. Und von dem her bin ich da dankbar, dass sie das Vertrauen hatten und gesagt haben, okay, dann lassen wir ihn mal machen und schauen, was passiert.
Wir haben uns auch überlegt, ob Bauingenieur so quasi die konservative Entscheidung war. So, Junge, mach was, wo du sichere Zukunft hast und Geld verdienst. Und na, du deswegen.
Ja, das kam, also meine Eltern haben mir nie gesagt, was ich machen soll, sondern mein Bruder war Bauzeichner und ich wollte auf jeden Fall weiter weg zum Studieren und München, ich war FC Bayern-Fan, da dachte ich mir, München ist gut. Und dann, was kann man denn da so machen? Und dann war ja, Bauzeichner mein Bruder, Bauingenieur, ja, probieren wir doch mal das. Also ich
Okay.
habe vorher auch am Bau gearbeitet, dann 6 Wochen mal in den Ferien und dachte mir, ja, so, ich hatte immer so im Kopf Tunnelbau, Brückenbau, also war jetzt nicht mein Traum, ein Haus zu bauen, aber irgendwas ganz Cooles, Großes, so Projekte, das war so ein bisschen im Kopf. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich zwar in Mathe gut bin, aber wenn es dann kreativ wird, also zum Beispiel Architektur wäre nicht gegangen. Also Bauingenieur war dann schon die bessere Wahl, aber ja, wie gesagt, es hat ein bisschen die Passion gefehlt, um dann zu sagen, ich gehe das jetzt bis zum Ende durch und ja, bin dann auch froh, dass ich diesen Wechsel gemacht habe. Trotzdem eine tolle Erfahrung gewesen, auch Studienzeit damals, auch eben sehr viel, wie gesagt, mit Mathematik, Chemie, Physik, was man da ja alles mitnimmt und was einem ja auch hilft, wenn man im Sport unterwegs ist.
Ja, wollte ich gerade sagen, das sind auch Dinge, die einem als Trainer ganz gut helfen können. Jetzt
Absolut, ja.
hast du dich ja nicht nur recht schnell oder dann fürs Sportstudium entschieden, sondern glaube ich auch recht schnell dann im Triathlon dich irgendwie orientiert. Du hast ja während dem Studium schon bei der DTU einen Trainerschein gemacht, richtig?
Ja, ich muss mal sehen, jetzt, wie du vorher 20 Jahre gesagt hast, da habe ich ja schon Gänsehaut hier bekommen. Ja, das ist schon lange her. Also, wie war denn das? Also, ich habe während dem Studium sehr schnell, weil ich bin selber Rad gefahren, bin gelaufen, habe so ein bisschen versucht, Duathlon zu machen und habe eben während dem Studium auch die Anne kennengelernt. Und für mich war die Faszination immer, dass ich halt beim Radfahren Triathleten getroffen habe und die sind eben mit den Radfahrern zum Radfahren gegangen, mit den Läufern zum Laufen und dann noch ins Schwimmtraining. Und ich habe mir mal vorgestellt, konnte mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also die machen genau dasselbe wie die Spezialisten und dann mal drei. Also irgendwo, das hat nicht zusammengepasst. Und darum fand ich das faszinierend, mich damit zu beschäftigen. Und habe dann die Anna auch kennengelernt und dachte mir, naja, eigentlich, ich finde jeden Sport sehr interessant. Wenn ich dann Triathlon mache, habe ich schon mal drei Sportarten abgedeckt. Also wenn ich dann den Triathlon-Trainerschein mache, dann habe ich schon mal Radfahren, Schwimmen, Laufen. Da muss ich jetzt nicht in jeder Disziplin. Also das habe ich damals so gedacht.
Ja,
Das ist
ja.
natürlich nicht dasselbe, das ist mir schon klar. Aber das war so die Denkweise und dann habe ich Anne kennengelernt und dann haben wir eben angefangen zusammen zu arbeiten, weil sie hat damals einen Trainer gesucht oder sie hat einen Trainer gesucht, sie hat Sport gemacht und war immer wieder verletzt und ich habe zwar immer mal wieder meine Trainingstipps gegeben und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch das mal gemeinsam probieren und habe dann eben angefangen bei der DTU die Trainerscheine oder die erstmal den C-Schein zu machen. Und nee, den habe ich in der Uni gemacht. So war das, genau. Den Triathlon C-Schein, da gab es ein Fach in der Uni. Und da habe ich ja auch die Anne kennengelernt. Und da haben wir die C-Lizenz gemacht. Um die B-Lizenz zu machen, braucht man eine Empfehlung vom Verband. Also von deinem Landesverband. Und ich habe aber nie in einem Verein gearbeitet. Also der Bayerische Triathlonverband Also ist das hier kein Mobbing oder so, sondern die haben mir das nie gegeben. Also der hat mir, ich habe da hingeschrieben und da in Lorang kannte keiner. Und der arbeitet nicht im Verein und ich verstehe das alles. Also alles war ja auch regelkonform, dass sie das nicht gemacht haben. Und dadurch, dass aber dann die Anne relativ schnell auf ein gutes Level gekommen ist, wurde man auf meinen Namen bei der DTU aufmerksam. Und dann hat mir damals Thomas Müller für die B-Lizenz die Erlaubnis erteilt als Sondergenehmigung. Das gibt es manchmal, dass eben über die Landesverbände hinaus auch mal Leute akzeptiert werden. Und so bin ich dann zum B-Trainerschein gekommen und danach dann zum, gut, dann war ich ja drin und dann eben A-Trainerschein, ich glaube 2 Jahre später.
Ja, und dann U23-Trainer und Bundestrainer und dann sehr zielstrebig zu einem der besten Triathlon-Trainer der Welt, würden wir fast sagen.
Ich glaube, das ist es. Es gibt viele gute Trainer draußen. Ich glaube, es war schon ein Ziel, oder nee, ich glaube, es war auf jeden Fall ein Ziel, Bundestrainer mal zu werden. Das war irgendwo so in meinem Kopf, weil, wie gesagt, Olympia mit den Athleten zusammenzuarbeiten, dann auch wirklich da das gemeinsam zu erleben, das war so wirklich ein Traum. Und da war ich erst Landestrainer, dann eben U23 und dann Elite-Bundestrainer, was wirklich auch ein Traumjob für mich war. Und dann ist es natürlich schon so, man sieht, was passiert international und man will ja das, was man macht, sehr gut machen. Und dass man jetzt der Beste ist, ich glaube, das kann man nie sagen, aber man versucht mindestens einer der Besten zu sein. Und das ist ja auch sehr motivierend, wenn man sieht, da gibt es Kollegen, Kolleginnen, die sehr gute Arbeit machen mit den Athleten und Athletinnen. Und das treibt einen selber ja auch an. Und mir war es vor allem auch wichtig, und ich glaube, das ist für jeden Trainer wichtig. Die Athleten geben dir ja eine gewisse Verantwortung, indem sie sagen, sie lassen sich von dir trainieren. Und sie haben nur eine gewisse beschränkte Zeit, in der du Hochleistungssport machen kannst. Und als Trainer hast du vielleicht ja mehrere Versuche. Du hast vielleicht mehrere Athleten. Du kannst auch noch mit 40, 50 Jahren Trainer sein. Als Athlet hast du nicht so viele Versuche. Also ich will schon versuchen, die möglichst gut auch dann zu betreuen. Und dann eben auch selber ein Level zu haben, wo ich das auch mit gutem Gewissen tun kann. Und das halt immer dieser Antrieb. Und dann danach kam dann der Antrieb, naja, es gibt ja dann wieder, also wenn, sagen wir jetzt 10, 15 Jahre später, denkt man ja selber, naja, es gibt ja sicherlich den einen oder anderen Dan, der jetzt wieder von der Uni kommt und der will auch dahin. Und also es hilft jetzt nichts. Oder der Daniela natürlich auch, also nicht nur den Dan, sondern die Daniela. Es hilft nichts, jetzt irgendwie stehen zu bleiben, sondern du musst ja weiter dich entwickeln, weil du willst ja nicht überholt werden. Ja, genau, von dem her treibt einen das immer an, und aber es ist vor allem die Verantwortung gegenüber den Athleten, die einen da ja antreibt, und auch man versucht einfach da immer up to date zu bleiben.
Ja, ist ja eigentlich auch schön, wenn man sich selber entwickeln kann und wenn man da Möglichkeiten hat, noch was mehr zu erreichen, weil das, ich meine, du hast ja jetzt beschrieben, auch bei Borans Grohe, wenn du den ganzen Tag oder auch die Beschreibung vom Bauingenieur, dass man dafür brennen muss. Und ich glaube, wenn man einfach für sowas brennt, und dann ist man ja auch interessiert, weiterzukommen und nicht stehen zu bleiben.
Ja, es fängt ja bei den Athleten an. Also wenn du jetzt einen Athleten, ich sage jetzt mal immer Athleten, das gilt natürlich auch immer für die Damen, aber wenn du da jemanden hast, der das als Job sieht, dann wirst du nie Weltspitze werden. Du musst dafür brennen. Das muss einfach dein Leben sein, und dann hast du auch die Chance, ganz nach vorne zu kommen. Und das ist, glaube ich, in jedem Job oder in jeder Tätigkeit, die du machst, genau dasselbe. Also es ist einfach auch effizienter, wenn du halt Sachen machst, die du richtig gut machen kannst. Da verlierst du weniger Energie. Es geht nicht immer, und das ist ja auch normal. Du kannst nicht nur Sachen machen, die dir Spaß machen. Du musst auch mal andere Dinge machen. Aber ich sage mal, der Hauptteil sollte zumindest so sein, dass du merkst, das gibt dir mehr Energie, als dass es dir nimmt. Und du hast gesagt, jetzt auch bei Bora, ich meine, jetzt bin ich in einer ganz anderen Rolle, mehr in einem, wie soll ich sagen, in so einer Managementfunktion. Und da sind schon viele Sachen, die mir bis dato so noch nicht gemacht habe, wo ich auch erstmal reinkommen muss, wo wir ja, die anders sind wie jetzt eben Trainer zu sein. Und aber ich merke natürlich sofort die Passion, sobald es dann wieder mit ins Gespräch mit Athleten, mit den Trainern geht. Das ist natürlich da, wo ich mich am meisten auch sehe und sicherlich auch die größte Passion dafür habe. Und daher ist das immer auch ein Teil von mir, zumindest jetzt, wie es sich gerade anfühlt. Vielleicht ist es in 10 Jahren, vielleicht verändert sich das mit dem Alter irgendwo hin, das weiß man ja nicht. Aber aktuell ist für mich immer das Größte, da zu stehen, mit den Athleten zu unterhalten, zu überlegen, wie kommen wir weiter, oder auch mit Trainerkollegen oder mit dem Team. Das haben wir ja auch bei der Anne zum Beispiel. Man hat den Physio, man hat Ernährungsberater, man hat vielleicht mal einen Arzt mit, wenn irgendwas ist. Man hat einen Schwimmtrainer etc. und sich mit denen dann zu überlegen, wie können wir alle besser machen. Und das macht sehr viel Spaß.
Ja, super Stichwort, weil das wäre tatsächlich unser nächster Punkt. Wie sieht denn die Arbeit mit den Athleten bei dir so aus?
Es gibt ja eben zwei Welten, also meine Hauptwelt und mein Hauptjob, und meine meiste Zeit geht natürlich in Bohans Grohe. Das ist mein Arbeitgeber, und da war ich bis vor 2 Jahren eben sehr als Trainer tätig, und vor 2 Jahren haben wir das geändert, oder vor 1,5, dass ich jetzt eben als Head of Performance tätig bin, wo ich mich mehr um die Leute dahinter kümmere, also mehr um die Trainer, um die Physios etc. etc., also um diese Performance-Struktur aufzubauen. Was eine ganz andere Tätigkeit ist, wo wenn du auf einmal Personalverantwortung hast, etc. Das ist der eine Job, oder das ist mein Job. Und dann, ich sage immer, in meiner Freizeit, das ist jetzt gar nicht despektierlich, aber das ist einfach der Fakt, darf ich dann noch Athleten betreuen, einen Triathleten. Und da ist es halt einfach so, dass ich aktuell nur die Möglichkeit habe, die wirklich online zu betreuen, also sprich über Telefon, über WhatsApp, über Videocalls, über viele Daten, und ihnen dann versuche, das bestmögliche Trainingsprogramm zusammenzustellen. Und in den meisten Fällen haben sie immer noch Personen vor Ort, die sie dann auch noch unterstützen. Vielleicht mein Schwimmtrainer, vielleicht ein Physiotherapeut, vielleicht ein Ehemann, der auch noch Trainer ist. Also ganz unterschiedliche Szenarien. Aber mein Input ist immer aus der Entfernung. Und wenn ich da mal ein paar Tage verbringen kann mit einer Athletin, ich war jetzt mal 2 Tage im Windtunnel mit einer Athletin, dann ist das für mich wie Ostern und Weihnachten zusammen, weil man einfach da mal wieder Zeit gemeinsam verbringt. Da geht es einmal ums Training, aber es geht vor allem um das Rundherum, weil man kann sich ja vorstellen, du wirst in 2 Tagen jetzt nicht die Welt verändern vor Ort, sondern da schaust du eher, dass du den Prozess nicht störst und einfach, sagen wir mal, eher guckst, dass es menschlich passt und so ein bisschen Input noch gibst. Aber ansonsten ist das eben so, hat sich das so arrangiert, und jeder Athlet oder Athletin, die mit mir arbeiten will, der sage ich das auch ganz offen am Anfang, und dann muss jeder für sich entscheiden, ob das ein Modell ist. Weil ich würde nie sagen, das ist ein ideales Modell. Das ist immer ein Modell, was gewisse Kompromisse mit sich bringt, und da muss man sich überlegen, will ich diese Kompromisse gehen, weil ich irgendwo anders Vorteile sehe, oder eben auch nicht.
Vielleicht können wir da mal konkret ein bisschen auf meinetwegen die Zusammenarbeit mit Lucy oder mit Anna auch eingehen. Wie sieht denn da der Ablauf im Laufe eines Jahres aus? Also zu Beginn der Saison überlegt man sich ja, wo startet man? Wie legt ihr denn da die Ziele beispielsweise fest?
Also mir ist prinzipiell so, dass immer, es ist ja die Karriere der Athletinnen. Und das heißt, auch sie legen die Ziele fest. Also wenn Athletin sagt mir, ich will jetzt in der neuen PTO-Serie starten, oder mein Ziel ist jetzt Nizza, oder ich will die und die Rennen machen, will jetzt Rot machen oder so. Und dann bauen wir den Wettkampfkalender, und dann gebe ich meinen Input und sage, okay, ich glaube, das ist zu viel, ich glaube, das kriegen wir hin, ich glaube, da müssen wir vielleicht Höhe machen. Also, aber erstmal der Ziel legt immer die Athletin fest. Also ich bin ja nur ein Hilfsmittel, um dahin zu kommen. Ich lege ja nicht die Ziele fest, weil außer ich werde gefragt, und wenn ich mich jetzt nach Athletin frage und sage, hey, was denkst du, was für meinen Aufbau jetzt sinnvoll ist? Soll ich jetzt nochmal olympische Distanz machen? Soll ich jetzt wechseln auf die Langdistanz? Dann gebe ich natürlich meinen Input. Aber der Athlet oder die Athletin muss ja jeden Tag aufstehen und diesen Antrieb haben für die Ziele, die sie definiert und nicht die jemand anders definiert. Also ganz schwierig, Athletinnen Ziele zu geben, die nicht selber von ihnen kommen, weil ist nie dieselbe Motivation. Das heißt, dann machen wir die Saisonplanung, und dann werden die Trainingslager noch eingeteilt, zum Beispiel Höhe. Das ist ja sowas, was schon einen großen Impact hat auf die gesamte Planung, wo man das genau hinbaut. Und dann legen wir los. Und dann gibt es natürlich die Planung, und es gibt dann nachher die Execution, also was dann passiert. Und auf diesem Weg passiert natürlich sehr, sehr viel. Das Schönste ist immer, wenn die Planung dann wirklich funktioniert, weil dann bin ich fast sicher, dass es auch sehr gut wird. Aber das ist nicht immer der Fall, und da muss man anpassen.
Okay. Das hatten wir ja auch in den letzten Jahren schon ein paar Mal so beobachtet. Gerade bei Lucy kamen manchmal ein paar Sachen dazwischen. Und du sagst, es ist natürlich eigentlich nicht so das Best-Case-Szenario, gerade wenn eben Verletzungen dazu kommen. Vielleicht kannst du mal kurz einen Einblick geben, wie du dann da intervenierst oder darauf reagierst.
Naja, ich glaube nicht, sondern Verletzungen ist natürlich immer eins der Worst-Case-Szenarios, also für alle, für die Athletin, weil es erstmal heißt Pause, ich kann den kontinuierlichen Prozess nicht fortsetzen. Die Ziele sind eventuell gefährdet, die Träume, die man hat. Für den Trainer ist auch Worst Case, weil, also zumindest, ich kann nur für mich sprechen, aber ich kenne das auch aus Gesprächen mit Kollegen. Man macht sich selber erstmal sehr viele Vorwürfe. Wieso kommt es zu dieser Verletzung? Hat man was falsch gemacht? War das Load Management nicht richtig? Hätte man das vermeiden können, etc. etc. Und es ist natürlich auch immer eine harte Bewährungsprobe für die Beziehung zwischen Athletin und Trainer. Weil, ich meine, wenn du jetzt verletzt bist, ja, du kannst ganz, ganz unterschiedlich darauf reagieren. Also kannst den Fehler bei dir suchen, du kannst den Fehler bei anderen suchen, du kannst es versuchen. Vielleicht gibt es gar keinen Fehler und es ist einfach ein blöder Zufall oder wie auch immer, aber es ist immer eine Bewährungsprobe für diese Zusammenarbeit und für mich ist es immer, wie gesagt, wenn dieser Anruf kommt oder wenn ich nur vermute, es könnte was sein, das bereitet mir dann schlaflose Nächte, bis dann wirklich eine Diagnose da ist und dann auch danach, das ist dann schon, das zehrt dann schon sehr an der Energie von allen Beteiligten. Und jetzt auch bei Lucy, du hast es erwähnt, da gab es halt immer wieder was. Und da habe ich auch schon nach dem ersten Mal gedacht, weil da haben wir noch nicht, na, gut, sie Weltmeisterin, genau, 73. Und dann hat sie eine Verletzung bekommen danach. Habe ich auch gedacht, okay, jetzt arbeiten noch nicht so lange zusammen, jetzt hat sie eine schwere Verletzung. Da wird sie jetzt dran zweifeln, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Und auch zu Recht natürlich. Also, wenn sie jetzt gesagt hat, du Dan, pass auf, wir haben zwar jetzt den ersten Weltmeistertitel, aber wir lassen es jetzt mal dabei, ich glaube, das passt nicht, dann hätte ich einfach sagen müssen, verstehe ich absolut, ja. Aber vielleicht sind das auch irgendwo dann die Champions, die hat erstmal angefangen, was hat sie vielleicht falsch gemacht oder was hätte man besser machen können oder woran lag es, bevor wir überhaupt, und ich kam immer mit Argumenten, ja, Training hier oder da, und sie hat, also wir haben im Prinzip, sie hat bei sich geschaut oder zusammen mit ihrem Mann, mit Reese, ich habe bei mir geschaut und dann haben wir mal gemeinsam gesprochen und gesagt, okay, gut, vielleicht ist es von allem ein bisschen was und ganz wichtig dann auch diese Entscheidung, aber es geht jetzt weiter. Also es gibt jetzt einen harten Weg vor uns, einen langen Weg vor uns und aber wir gehen diesen Weg gemeinsam und ich finde es nicht gut, wenn man Verletzungen hat, aber wenn man überhaupt irgendwas Positives daraus ziehen will, dann vielleicht, dass es in so einer Situation, wenn es dann weitergeht, auch zusammenschweißt. Also man einfach sagt, okay, und jetzt ist man da und man geht gemeinsam da durch. Das ist wie in einer Ehe, in guten und in schlechten Zeiten. Und so war es dann eben auch bei Lucy und wir hatten das große Ziel, die Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Und der Weg dahin war ein Auf und Ab. Und am Ende des Tages, sie hat drei Weltmeistertitel in 3 Jahren geholt, aber natürlich auch diese Verletzung gehabt. Und natürlich schaut man genauer hin und wir sind immer sehr vorsichtig. Und die Zuhörer können sich auch vorstellen, dass spätestens nach der ersten Verletzung man sehr, sehr genau hinschaut, was man macht im Training und nochmal versuchen und vielleicht eher konservativ und dann allerspätestens nach der zweiten Verletzung vielleicht nochmal anpasst. Und vielleicht auch irgendwann darauf kommt, okay, das hat vielleicht auch andere Gründe. Vielleicht gibt es da, und man muss nochmal tiefer schauen, in die Biomechanik schauen, etc. etc. Und genau, das sind dann alles Prozesse, die man gemeinsam macht. Und solange das Vertrauen da ist, gibt es immer Lösungen. Aber wenn das Vertrauen mal nicht mehr da ist, und das ist auch ein Rat, den ich immer Trainer, Kollegen oder auch Athleten gebe, wenn du anfängst mit deinem Trainer oder deiner Trainerin, so Fragen stellen, wieso machen wir das und ist das wirklich richtig und sollten wir nicht das und das machen? Das ist für mich immer so der Anfang vom Ende. Also da ist oft besser zu sagen, hey, ich glaube einfach, wir sind an einem Punkt, das bringt jetzt nichts mehr. Wir müssen jetzt einfach hier einen Cut machen. Für deine Entwicklung ist besser, du probierst was Neues, bevor wir jetzt hier irgendwann in ein paar Wochen auseinandergehen. Im Zwist ist besser, man macht es professionell und sagt, okay, wir haben es so weit gebracht bis hierhin. Jetzt geht es für beide in eine andere Richtung und dann ist das auch okay. Also das gehört dann eben auch dazu. Und immer wieder in der Verantwortung auch der Trainer, also ich habe so eine Entscheidung auch schon mal getroffen, dass ich einfach selber gesagt habe, ich glaube, hier ist Schluss, das macht keinen Sinn mehr so. Besser, man versucht einen anderen Weg zu gehen.
Es ist ja aber vielleicht auch so eine Einstellungssache, ob man in so einer Situation einen Fehler und eine Lösung sucht oder einen Schuldigen. Also, weil du jetzt gerade beschrieben hast, das ist natürlich immer sehr, sehr persönlich. oder abhängig von der Person, aber wenn du sie bei sich sucht und du bei dir, dann seid ihr ja auch lösungsorientiert und verschwendet nicht Energie drauf, jemanden zu suchen, der daran schuld ist, was einem ja im Endeffekt auch nicht weiterhilft.
Nee, das ist schon richtig, aber es passiert ja trotzdem sehr oft, dass man, oder es ist schon ja so, dass man, dass es diese Tendenzen auch mal gibt, dass man versucht, also
Selbstverständlich.
Schuldige zu finden.
Ja.
Aber da muss man auch dagegen halten. Ich meine, jetzt, es steht jetzt in keinem Buch geschrieben, wie wirst du jetzt Weltmeister. Also praktisch, das ist der Plan und den machst du. So einfach ist es ja nicht. Das heißt, du bewegst dich dann immer an irgendwelche Grenzen. Und ich sage jetzt mal, wenn du jetzt bei einem Hobbyathleten, sage ich mal, wenn du halt da zu sehr an die Grenze gehst, weil du sagst, okay, du willst nochmal eine Minute schneller sein, dann sage ich mir, vielleicht hätte man das verhindern können. Auch da gibt es manchmal
Selbstverständlich.
Dinge, die kannst du nicht verhindern, aber trotzdem, da muss man immer so ein bisschen eine Risikoabwägung eingehen, weil natürlich, ich habe auch gemerkt, wenn du jetzt eine Hochleistungssportlerin hast und du machst nur 90%, weil du ständig Verletzungen verhindern willst. Das kriegen die natürlich auch mit. Und die merken dann schon, okay, damit werde ich vielleicht Fünfte. Aber mit dem, was ich hier gerade mache, werde ich das Rennen nicht gewinnen. Und das ist eigentlich nicht die Mission, die du als Trainer hast, sondern die kommen ja mit dir mit einer ganz klaren Mission. Sie wollen Weltmeister werden und auch dafür ein gewisses Risiko gehen. Und Anne hat es ja auch mal so schön mir in einer Karte mal geschickt zu Weihnachten und wo sie halt gemeint hat, wir haben viele Rekorde, aber auch viele Knochen gebrochen. Und das gehört halt, ich sage nicht, das gehört zusammen, aber es beschreibt einfach, wie nah diese oder wie schmal dieser Grat ist.
Ja.
Und dadurch, dass es nirgendwo fix steht, so funktioniert das jetzt und das ist für alle so, ist es auch ganz schwer zu sagen, hat jetzt jemand einen Fehler gemacht oder nicht, sondern man muss es immer mit bestem Gewissen versuchst du es, mit bestem wissenschaftlichem Hintergrund, mit Informationen, mit Messungen etc., aber alles kannst du halt einfach nicht vorhersehen.
Ja, gerade auf diesem Niveau ist es natürlich, ja, manchmal nur 1% oder so, das dann entscheidet über, war zu viel oder war zu wenig vielleicht. Aber immerhin hast du es ja jetzt mit drei Athleten schon fünfmal geschafft, eben diesen Weltmeistertitel zu holen auf der Langdistanz in Hawaii. Vielleicht kannst du mal ein bisschen skizzieren, wie denn dann der ideale Plan aus deiner Sicht aussehen würde. Also jetzt mal abgesehen von Verletzungen und Hindernissen, die da dazwischen kommen. Wie würdest du dann meinetwegen das Jahr strukturieren?
Oder strukturierst du das so gar nicht? Weil es gibt ja diese Schulbuchstruktur für so ein Trainingsjahr. Bist du da, seid ihr auf einem Niveau unterwegs, wo du schon von vornherein sagst, das macht eigentlich nicht so viel Sinn, so weit vorauszuplanen?
Ich würde es mal so sagen, es gibt schon immer im Hinterkopf diese Idee, naja, es gibt den Höhepunkt, nehmen wir jetzt mal an, Kona oder so, das soll dann schon nochmal so ein extra Wettkampf sein. Aber wenn man jetzt die zwei Beispiele nimmt mit Lucy und mit Anne, das sind beides Athletinnen, die wollen natürlich nicht zu irgendeinem anderen Wettkampf hinkommen und dann Fünfte werden. Also das ist so wie mit Jan. Also das heißt, die müssen immer, was heißt, die müssen, die wollen immer topfit an der Startlinie stehen. Und dann kannst du jetzt nicht sagen, ja, jetzt sind wir gerade in Phase 1 und jetzt bist du gerade bei 90% und dann Mitte des Jahres bei 95 und dann bei 100, weil wenn du das bist, da gibt es ja auch andere tolle Athletinnen und die Dichte wird ja immer größer, dann bist du halt nicht mehr auf dem Podium und dann gewinnst du nicht mehr. Wenn das am Ende, dann kannst du sagen, naja, wenn es dann in Hawaii klappt, dann ist ja schön, aber es kann ja auch sein, dass du einfach mal krank bist am Tag vor dem Wettkampf in Hawaii.
Ja.
Und das heißt, du kannst nicht einfach ein ganzes Jahr dann hingeben und sagen, ja, okay, alle anderen Wettkämpfe sind wurscht und ich mache jetzt nur Hawaii und da wird es dann schon klappen. Es gibt diesen Aufbau schon, dass man sagt, okay, man hält sich immer nur mal was im Köcher oder man sagt, okay, bis Hawaii war man schon dreimal in der Höhe. Dann hat man vielleicht nochmal ein Hitzetraining mehr gemacht, etc. Aber prinzipiell ist es schon so, dass man versucht, im Winter einen guten Aufbau zu machen. Und dann wirklich von Wettkampf zu Wettkampf immer wieder zu gucken, auch da eine Top-Performance zu machen und dann eher sozusagen, der Wettkampf ist so wie eine Leistungsdiagnostik. Da sehen wir einfach, wo wir stehen. Und dann geht es halt danach weiter. Also ich glaube, es hat auch noch keiner von den Athleten, die ich trainiere, im Interview gesagt, ja, ich bin jetzt mal hier bei 90% und ich gucke mal. Das Einzige, was natürlich sein kann, wenn jemand einen ersten Wettkampf macht, nach einer Verletzung oder sowas, dass man sagt, okay, ich weiß noch nicht, wo ich stehe, aber im Training ist gut gelaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, Wir haben jetzt gestern noch 6 Stunden trainiert. Heute bin ich eh müde und wir schauen einfach mal, was passiert. Nein, also wenn Wettkampf ist, ist halt Wettkampf. Und da wird immer versucht, die bestmögliche Leistung abzurufen. Und oder es gibt halt ein zweites Ziel auch noch, wie jetzt auch bei Lucy bei Miami, wo wir wussten, okay, Lauftraining war noch eher, sag ich mal, in den ersten Anfängen. Und dann hatten wir andere Ziele definiert und wie sie das Rennen ausführt, wie sie die einzelnen Teildisziplinen macht. Und das Ergebnis ist dann nur ein Resultat davon. Aber natürlich geht sie in den Wettkampf und dann ist es erstmal vergessen, sondern die geht rein und will dieses Rennen halt irgendwo toll beenden und am besten gewinnen natürlich. Nur in der Analyse nachher sagt man dann, okay, eigentlich super Rennen mit dem, was wir bis dato gemacht haben, können wir zufrieden sein. Natürlich sieht es nach außen so aus, naja, der hätte es ja auch gewinnen können. Aber intern
Ja.
wissen wir, okay, wir sind da auf einem guten Weg. Es war so eine Leistungsdiagnostik unter realen Bedingungen mit dem ganzen Druck, mit dem ganzen Stress, alles, was dazugehört. Und so setzen wir halt Wettkämpfe ein. Und deshalb ist es eher so ein guter Block im Winter und dann so von Wettkampf zu Wettkampf und dann immer wieder an den Schrauben arbeiten, wo wir sehen, oh, da gehört jetzt nochmal was hin, da muss man nochmal was machen. Und was man vielleicht sagen kann, ist, dass dann meistens so 8 Wochen vor der Langdistanz, wo es dann wirklich drauf ankommt, dass da nochmal so ein richtiger Block kommt, der vielleicht nochmal sehr spezifisch ist. Das ist relativ Standard, würde ich mal sagen, 6 bis 8 Wochen vorher. Aber ansonsten hängt es sehr vom Wettkampfkalender ab, sehr auch von dem, was sie vorher gemacht haben. Also würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt das System, nach dem ich immer vorgehe.
Ja, klar, die Athleten sind ja auch individuell, haben unterschiedliche Profile, Stärken und Schwächen. Das musst du ja natürlich auch berücksichtigen. Aber du hast jetzt auch schon angesprochen, dass eben ja beim Wettkampf auch manchmal bestimmte Ziele definiert werden und dann muss man vielleicht auch während des Wettkampfs nochmal umswitchen. Wie genau plant ihr denn so einen Tag? Also gibt es da immer einen Plan A und alle, die involviert sind, das ganze Team ja, spricht da mit rein oder? Ist das eher so eine Sache, die zwischen dir und dem Athleten abläuft, oder überlegt sich der Athlet dann im Laufe des Wettkampfs, ah, jetzt, das funktioniert nicht, ich mache jetzt mal was anderes? Wie genau ist es denn dann geplant?
Wenn wir jetzt vielleicht, nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir jetzt zum Beispiel Lucy jetzt in Miami, dann läuft das so ab, dass im Prinzip kriegt sie gewisse Bereiche bei so einem Rennen wie da, wo vielleicht auch Hitze eine Rolle spielen können. Okay, der Wettkampf war am Abend, es war nicht mehr ganz so heiß, aber wenn man jetzt das Männerrennen sieht zum Beispiel, also sie kriegt Bereiche, entweder Herzfrequenzen, Wattzahlen, Geschwindigkeiten, in denen sie sich bewegen kann, wo wir aufgrund der Trainingsergebnisse denken, dass sie drin bleiben kann. Und das macht einmal sowohl Reese, der sie jeden Tag sieht, also ihr Ehemann und ihr Trainer vor Ort arbeitet, als auch ich. Wir gleichen das ab. Und dann, dadurch, dass ich ja nicht beim Wettkampf bin, spricht Reese das auch nochmal mit ihr ab. Und dann hat sie einen guten Anhaltspunkt. Und dann redet man auch darüber, ob man das Rennen aggressiv angeht, ob man eher wartet oder was so. Also was ist so der taktische Plan? Und dann spricht man verschiedene Situationen noch durch, gar nicht zu viele, das mal verwirrt nur. Aber und dann hat sie, sage ich mal, die Toolbox, mit der sie dann im Rennen arbeiten kann, je nachdem, was halt passiert. Also einmal die Werte, vor allem wenn man natürlich so das Rennen macht, wie sie es macht von vorne, dann ist halt schwer, andere Anhaltspunkte zu haben. Dann hast du ja nur dich selber, deine eigene Leistung erstmal. Und also im Prinzip sprechen wir das in diesem Team ab. Und da werden auch die Entscheidungen getroffen. Und dann gibt es andere Athleten, wo vielleicht nur ich den Input gebe oder wo vielleicht noch ein Schwimmtrainer sagt, der Schwimmen würde ich so und so gestalten. Also so ist das immer also die Vorbereitung passiert immer im Team und dann die finalen Entscheidungen, da wird diese Gruppe natürlich immer kleiner, weil es macht keinen Sinn, dass jetzt 5 Leute mit dem Athleten oder der Athletin sprechen, über Taktik, über mentale Einstellung, über was sie denken soll. Das führt eher zu Verwirrung, sondern da wird dann der Fokus immer kleiner und oft ist es dann, wenn du einfach vor Ort bist, das ist dann der direkte Ansprechpartner. Und dann, wenn ich aus der Entfernung da bin, dann schreibe ich vielleicht nochmal was, dann liest die das, aber dann ist halt, sage ich mal, die Person vor Ort, also in dem Fall Ries, wo dann die letzten Messages übergibt. Und bei Anne ist es auch so, wenn jemand mit dabei ist, da ist öfters mal der Tobi dabei, Krafträder, Physiotherapeut. was wir uns absprechen. Wenn ich da mal in Hawaii selber vor Ort bin, dann ist natürlich klar, dann ist im Training halte ich mich zurück, aber dann bei diesem letzten Gespräch vorm Rennen, das ist, deshalb bin ich ja dann auch da. Also dann, da merkt man dann schon, dass die Athleten dann schon auch in Zukunft sagen, okay, wie machen wir das? Und das, zumindest habe ich das Gefühl, da müssen wir sie jetzt nochmal fahren. Das gibt ihnen so irgendwo auch Sicherheit. Ah, okay, jetzt haben wir das nochmal persönlich besprochen und jetzt gehen wir morgen gemeinsam daran und ist dann auch ein sehr schönes Gefühl. Aber genau, also es gibt ein Team, aber dann die finalen Entscheidungen werden dann nur noch zwischen ja, ein bis zwei Leute, die damit sprechen und dann geht's los.
Du
Und
hast
am Ende des Tages, vielleicht sollte ich das noch ergänzen, ist es immer der Athlet oder die Athletin, die die Entscheidung trifft. Also egal, welche Entscheidung sie trifft, ich werde nie nachher sagen, was hast du denn da gemacht? Ich habe doch gesagt, du solltest es anders machen. Also auf keinen Fall. Sondern das ist der Wettkampf von der Athletin, das ist ihre Karriere. Und wenn sie entscheidet, sie fährt Vollgas oder sie läuft Vollgas oder was auch immer, dann macht sie das. Und dann geht es nur nachher, aus meiner Sicht, jetzt zu erzählen, vielleicht war das überpaced, weil das und das der Fall war oder es war genau richtig. Also eine Erklärung dafür zu liefern, aber nicht zu sagen, das hast du jetzt falsch gemacht. Außer die fragt und fragt, sagt, okay, pass auf, was wäre gewesen, wenn? Dann können wir das Szenario besprechen, aber die finale Entscheidung trifft immer der Athlet.
Ja. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass es natürlich was anderes ist, wenn du in Hawaii vor Ort bist. Und wir haben ja vorhin auch über zur Verletzungen oder es gibt ja auch Rückschläge, dass ein Rennen einfach nicht gut gelaufen ist. Siehst du als Trainer oder wie würdest du diese persönliche Komponente gewichten? Ist das, siehst du da ja eine besondere Wichtigkeit oder dann vielleicht auch eine Fähigkeit, die ein Trainer haben muss? Oder ist das gut, wenn es passiert, aber es gibt ja, wie du auch gesagt hast, bei den Athleten immer noch andere Bezugspersonen, die dann auch vor Ort sind oder den persönlichen Kontakt haben?
Ist eine gute Frage, weil es das eine ist ja, was man selber rein interpretiert, und das andere ist ja, was die Athleten wirklich sehen. Und ich selber finde, das ist wichtig. Also je mehr ich das Gefühl habe, dass ich da, ich sag jetzt mal, in den Kopf der Athletin reinsehen kann, umso mehr gefühlt hilft mir das auch, um alles andere irgendwie zu steuern, besser zu verstehen, etc. etc. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Athletin nimmt wie Lucy, weil das ein gutes Beispiel ist. Also ich meine, wir arbeiten jetzt im dritten Jahr zusammen, verbringen dann natürlich wenig Zeit zusammen und sie hat ihren Ehemann Trainer vor Ort. Das heißt, diese ersten Reaktionen, ihre Enttäuschung, ihre Freude, wie es ihr geht, wie sie aussieht, die kriegt natürlich Reese mit. Und das gibt sie natürlich auch da sofort weiter. Also ich kriege ja schon nachher eine gefilterte Version. Und auch eher auf Nachfrage, weil sie hat das ja schon alles erzählt. Also ist ja schon so, wo du denkst, wieso soll, also nicht, dass sie sich das bewusst fragt, wieso soll ich das nochmal erzählen, aber das sind ja einfach Emotionen, die kommen in dem Moment, die kannst du ja nicht mehr widerspiegeln. Ist so wie mit Jan auch. Am Anfang haben mit Jan 1:1 trainiert in Saarbrücken. Da sind dann auch schon mal Sachen rumgeflogen beim Lauftraining oder sonstiges oder rumgeschrien oder einfach als Enttäuschung.
Ich wollte gerade sagen, Reese kriegt es nicht nur mit, sondern vielleicht auch ab, im Gegensatz zu
Genau,
dir.
richtig, genau. Und ich kriege eben auch bei Jan damals immer das Gefilterte, praktisch schon 2, 3 Stunden später. Und da ist das schon, da hatte ich das schon alles wieder beruhigt. Und da reden wir dann eher sachlich über die Sachen. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde dieses Emotionale nicht mögen. Also ich mag das schon. Also ich finde es schon gut, wenn man das teilt, wenn man da auch irgendwo auf dieser Ebene ist. Von dem her ist es von Athletin oder Athlet zu Athlet unterschiedlich. Aufgrund meiner aktuellen Situation ist es aber wahrscheinlich auch so gut, wie es ist, weil das macht natürlich auch was mit dir. Also wenn du diese Emotionen mitkriegst, das macht natürlich deutlich mehr mit dir, wie wenn du 2 Stunden später nur liest in Training Peaks, die Einheit ist nicht so gut gelaufen, habe mich heute nicht so gut gefühlt. Und wenn du aber 2 Stunden vorher bei dieser Einheit dabei bist und da gibt es Schreie, Emotionen und es liegt jemand am Boden und so, das nimmst du natürlich viel länger mit als das andere. Also von dem her ist es für mich vielleicht in dieser aktuellen Situation von Vorteil, aber es ist natürlich auch ein Teil vom Sport einfach, dass man mit Menschen arbeitet, mit Emotionen arbeitet. Und von dem her würde ich immer sagen, es ist ein wichtiger Part und wir haben einen Weg gefunden, wie wir das jetzt ein bisschen anders lösen, aber nicht, weil das nicht stattfindet, sondern weil es teilweise von anderen Teammitgliedern übernommen wird. Und jemand wie Anne, die kenne ich einfach so lange. Wenn je nachdem, was sie schreibt oder wenn sie sich meldet, ich weiß eigentlich sofort, wie es ihr geht und wir finden auch ganz schnell sofort den richtigen Zugang zueinander dann. Also da brauchst du dann nicht irgendwie nochmal einen Tag Vorgespräche, sondern da geht es dann ab dem zweiten Satz, wissen wir genau, okay, was spielt sich da ab, weil wir einfach eben schon so eine lange Zeit dann zusammenarbeiten.
Vielleicht auch ein Erfolgsfaktor in dieser Zusammenarbeit.
Ja, ich glaube, also der Erfolgsfaktor ist einfach Vertrauen und dass der eine einfach weiß, er kann sich auf den anderen hundertprozentig auch verlassen und egal, was es ist. Und dass man sich halt als Menschen auch sehr respektiert. Ich glaube, das sind so die Erfolgsfaktoren.
Ja.
So würde ich das beschreiben.
Ja. Bevor wir so einen Blick in die Zukunft werfen, wollte ich einmal noch ganz kurz zurück zu der Trainingsgestaltung. Du hast vorhin gesagt, dass es eigentlich wichtig ist bei Athleten auf so einem hohen Niveau, dass ja ein guter Block im Winter einfach stattfindet. Wie sieht denn so ein Block aus? Also jetzt bei uns Hobbyathleten Grundlagentraining wieder reinkommen. Ich nehme an, das ist bei Profis ein bisschen anders, oder?
Ich versuche das immer sehr vereinfacht darzustellen. Also das so die ersten 4 Wochen oder 4 bis 6, meistens 4 Wochen ist eher so eine Phase, wo man den Körper wieder an Bewegung gewöhnt. Also um so eine gewisse Resilienz aufzubauen, also eine Belastungsfähigkeit aufzubauen. Und dann ist es in der Regel so, dass wir anfangen, eher polarisiert zu trainieren. Also im Prinzip sehr viel ruhiges Training auf der einen Seite mit entsprechendem Volumen, aber dann eben auch kurze Einheiten mit Richtung VO2 Max, also nicht Richtung VO2 Max, sondern VO2 Max Einheiten, das kombiniert. Das persönlich finde ich eine sehr gute Methode. Das kann man in allen Sportarten anwenden, weil man eher über kurze Distanzen dann auch mal schnelle Sachen macht. Es ist gut für die Technikschulung. Also wenn ich halt über 200 Meter schnell laufen kann, dann kann ich vielleicht auch mal über 1 Kilometer schnell laufen. Und wie wenn ich gleich anfange, über 1000 Meter schnell zu laufen. Also so ein bisschen diese Idee steckt auch mit dahinter, neben dem VO2 Max. Das eine kommt dann ein bisschen mit dem anderen. Und ist dann so eine Phase, wo man polarisiert trainieren, die halt auch vielleicht schon mal 8 Wochen geht, 8 bis 10 Wochen, je nachdem. Und dann kommen wir schon Richtung vielleicht, dass man anfängt zu ökonomisieren. Also nee, dann fangen wir an, Richtung Kraftausdauer zu arbeiten in den Sportarten. Und dann geht es schon Richtung Ökonomisierung, Richtung Wettkampf, Spezifität. Je nachdem, wann der erste Wettkampf ist. Ist der schon im März? Ist der erst im Mai? Kann auch sein, dass man diese Phasen dann immer wieder wiederholt. Zumindest nach dem ersten Block finde ich es ganz gut, wenn man eine Art Leistungsdiagnostik hat, um einfach mal zu sehen, wo steht man. Also da kriegt man ja auch immer wieder Überraschungen. Ich hatte jetzt auch mit Frederik Funk zum Beispiel, wo wir auch eine Leistungsdiagnostik gemacht haben und wo wir einfach gemerkt haben, okay, wir müssen schon früher anfangen, zu ökonomisieren, um dann auch dahin zu kommen, weil wir schon aber auf der anderen Seite auch eine gute Entwicklung hatten von zum Beispiel einer Sauerstoffaufnahme. Da ist ganz gut, wenn man immer mal wieder abprüft, wo steht man gerade. Genau, also das ist so einfach im Winter der ganz grobe Aufbau. Und für Hobbyathleten, glaube ich, ist einfach wichtig, dass man, ich sage jetzt mal, auch diese Belastbarkeit einfach aufbaut. Also am besten erstmal gewisse Stunden akkumuliert in ruhigem Tempo, Spaß bei der Sache hat, dann ab und zu mal ein paar Fahrtspiele einbaut, mal ein paar Sprints einbaut und davon erstmal eine gute Grundlage einfach legt. Man könnte jetzt anfangen, okay, man kann, wenn man wenig Zeit hat, da kann man noch, sage ich mal, wie es so schön mittlerweile heißt, Zone 2 Training halt einbauen, um so eine Einheit ein bisschen effektiver zu gestalten. Wenn man jetzt sagt, man hat eh nur eine Stunde Zeit und soll jetzt eine Stunde nur ruhig fahren, ist halt so von der Effektivität nicht ganz so hoch. Das heißt, da würde ich auch sagen, okay, da kann man auch mal was Intensiveres machen, ohne gleich lange sehr hochintensiv was zu machen. Das hängt ein bisschen vom Zeitbudget ab und vom Wettkampfziel. Ich würde aber auf jeden Fall immer dazu tendieren, also man kann halt einfach mehr mit Intensität kaputt machen als mit Umfang. Also kaputt machen meine ich einfach, wenn jetzt jemand eh schon 50 Stunden arbeitet oder 45 Stunden und dann halt die ganze Zeit intensiv trainiert, da macht er halt einfach seinem Körper keinen Gefallen, sondern dass man eine gute Balance findet zwischen da in den ruhigen Phasen, wo man einfach mehr Luft hat, da kann man auch Intensitäten einbauen. Und wenn man eh schon sehr viel gestresst ist, dass man das eher nutzt und ruhige Einheiten macht, lange Einheiten auch macht, was dem Körper einfach hilft, auch runterzukommen und auf der anderen Seite auch eine gute Basis legt für eine gute Kapillarisation, eine gute Sauerstoffversorgung, Grundlagen legt, um dann auch später im Jahr entsprechende Intensitäten besser verkraften zu können. Die Strukturen werden gut aufgebaut, also Sehnen, Muskulatur, kann man überlegen, ob man auch mit Sprüngen, Krafttraining etc. was macht. Ja, es ist immer ganz schwierig. Ich habe es so oft erlebt, dann Dann heißt es ja, jetzt hat der Trainer XY hat gesagt, Sprünge sind gut, und dann fangen die Leute auf einmal an, 100 Sprünge pro Tag zu machen, und 3 Wochen später haben sie dann irgendeine Verletzung. Also es gibt sehr viele gute Trainingsmittel oder Trainingsmethoden und Trainingseinheiten, aber es muss halt alles zusammenpassen. Also man muss es halt aufeinander aufbauen. Es soll ein kontinuierlicher Prozess sein. Und das eben auch bei Hobbysportlern, da geht es eher darum, ich meine, wenn ich jetzt 8 Stunden die Woche trainiere, da brauche ich jetzt keine Ruhewoche oder irgendwas, sondern ich habe einfach über die Kontinuität werde ich halt besser. Muss ich nicht die riesen Spitzen setzen. Klar, wenn ich so ein Trainingslager mache, das ist ganz was anderes, auch als Hobbyathlet. Wenn ich dann auch mal 20 Stunden trainiere vielleicht, dann ist schon gut, wenn man das macht, auch die Woche danach mal ruhiger zu machen. Aber ansonsten kontinuierliches Training, Abwechslung reinbringen, Spaß dabei haben. Und wenn man dann den ganzen Winter trainieren kann, dann hat man schon eine gute Basis. Und dann geht es eher in die Spezifik.
Und dann, also du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, im Winter mehr polarisiertes Training, 80-20 oder vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, was die Prozente angeht. Und dann eben in Richtung Wettkämpfe hast du schon angesprochen, dass man dann eben auch so natürlich nochmal einen harten Trainingsblock hat, wahrscheinlich auch mit Schlüsseleinheiten, die einem Vertrauen geben darin, dass man das dann auch schaffen kann im Wettkampf. Also vermutlich eher in Richtung Tempo, Einheiten, Schwellentraining und so weiter. Oder wie würdest du das dann angehen?
Ja, genau, also die Schlüsseleinheiten, ich würde mal sagen, die Vorbereitungseinheiten sind ja immer wettkampfspezifisch. Also der Unterschied, ob ich jetzt für eine Sprintdistanz trainiere oder für einen Ironman. Und das heißt, in der direkten Wettkampfvorbereitung versuche ich natürlich auch dementsprechend zu trainieren. Also das zu trainieren, was im Wettkampf dann auch gefordert wird, um da möglichst ökonomisch effizient zu arbeiten. Und wenn ich jetzt eine Mittelstrecke oder sag jetzt mal ja, 70-3 mache, weil ich muss 21 Kilometer laufen oder bei der PDO 18 Kilometer laufen, dann mache ich vielleicht einfach mal ein Set, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal 10 mal einen Kilometer in Race Pace mit einer kurzen Pause und guck mal, wo stehe ich denn da in der Race Pace? Passt diese Race Pace? Kann ich das überhaupt über 10 Kilometer mit Pause laufen? Ich kann das ja auch noch ausweiten, sag bis 15 Kilometer. Also man baut das natürlich alles irgendwo auf. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann 10 mal einen Kilometer Vollgas laufe, weil das ist natürlich eine ganz andere Anforderung. A, habe ich eine sehr, sehr viel höhere Beanspruchung von dem Muskel-Sehnen-Apparat, und B, ist es gar nicht das Tempo, in dem ich nachher den Wettkampf machen will. Also ich kriege keine Informationen darüber, wie es nachher im Wettkampf ist. Obwohl, und das ist jetzt die andere Seite, ich setze natürlich einen sehr hohen Trainingsreiz. Also der Trainingsreiz ist schon da, aber ich gehe ein gewisses Risiko mit dieser hohen Intensität ein, was ich vielleicht gar nicht machen muss, weil ich eigentlich bei einem Tempo laufe, was 20 Sekunden pro Kilometer langsamer ist, nachher im Rennen, als das, was ich gerade da im Training mache. Also muss ich mir immer überlegen, wieso mache ich das? Und alle Trainings bewirken irgendwo was. Es ist immer die Frage, was setze ich zu welchem Zeitpunkt ein? Und immer erstmal den Körper auf die Belastungen vorbereiten, langsam steigern, auch kontinuierlich steigern, und man muss ja auch mal so ein Set lernen. Also wenn ich jetzt sage 10 mal 1000, vielleicht mache ich erstmal 6 mal 1000, einfach nicht, weil es zu viel Belastung wird, aber einfach mal zu lernen, was ist denn die richtige Pace, wie fühlt sich das an. Das hat auch mal ein Profi-Triathlet zu mir gesagt, der gesagt hat, er hasst es, wenn jede Woche immer wieder ganz neue Einheiten kommen. Also er muss ja auch mal irgendwo verstehen, wie soll ich das umsetzen. Wie kann ich das auch besser umsetzen? Manchmal ist es vielleicht gut, einfach mal dieselbe Einheit nochmal zu machen, dass man einfach besser in der Ausführung wird. Und das sind so Dinge, da war ich noch ein junger Trainer, wo ich gesagt habe, ja, der hat recht, weil als junger Trainer habe ich auch gedacht, ich muss da ständig irgendwie neue Abwechslung reinbringen, weil sonst wird es ja vielleicht langweilig. Natürlich ist mal gut, eine Abwechslung reinzubringen, aber es muss, meiner Meinung nach, sollte auch eine gewisse Systematik dahinter sein, um den Körper darauf vorzubereiten und um dann eben zu verhindern, dass es auch zu Verletzungen oder Überlastungen kommt.
Ist ja auch vielleicht so ein, also ich kenne es von mir selber, oder du hast jetzt auch schon dahingehend dich geäußert. Ein Athlet kann ja auch mal eine schlechte Einheit machen. Also, oder kann eine gute Einheit einfach, die ist schlecht geschlafen, irgendwas passt nicht, man fühlt sich dabei nicht gut. Und wenn diese Einheit dann quasi nie wiederkommt, hat der Athlet ja auch gar nicht die Möglichkeit, die auch mal gut zu absolvieren. Und das ist ja auch ein mentaler Aspekt. Wenn man dann immer das Gefühl hat, die nächste Woche kommt was Neues, dann muss man sich darauf einstellen, das läuft vielleicht auch nicht gut, dann ist man ja mental quasi schon in einer Abwärtsspirale drin.
Ja, das kennen wir ja von der Schule. Ich meine, wenn du halt einfach einen Lernrückstand irgendwo dir einfängst und du läufst halt immer hinterher, dann wird es ganz schwer, überhaupt wieder immer zu den Besten zu gehören, weil du irgendwo den Anschluss verloren hast. Und genau das ist es. Wenn die Einheit mal nicht gut gelaufen ist, dann kannst du dir überlegen, soll ich die nochmal wiederholen, nächste Woche nochmal anpassen, das Tempo anpassen, dass genau dieser Effekt da ist. Und auch das, du bildest ja auch die Athleten aus, also hat ja auch gestern oder vorgestern eine Athletin, die hart geschwommen ist, dann hat sie, war sie schon recht müde, hat gesehen, was sie im Laufe machen soll. Und war sich da gar nicht sicher, schaffe ich das überhaupt? Und hat sich dann nochmal rückversichert und dann haben wir auch gesagt, hey, du weißt, wie sich so eine Einheit anfühlen soll. Wenn du jetzt auf einmal 10 Sekunden langsamer laufen musst auf einen Kilometer, um das zu machen bei den ersten zwei Intervallen, dann machst du es nicht. Aber ich als Trainer war mir relativ sicher, dass es noch funktionieren kann, dass sie sich da müde fühlt, aber dass sie das abrufen kann. Aber ich habe ihr mitgegeben als Hinweis, sie weiß, was es heißt, dieses Tempo zu laufen. Und genauso soll es sich anfühlen. Das ist das Trainingsziel. Und dann ist sie in diese Einheit rein und hat es geschafft. Und war natürlich auch selber von ihrem Körper überrascht, dass es geht und hat sich gefreut. Aber es könnte halt genauso gut auch sein können, dass sie merkt, die gefühlte Anstrengung ist ganz was anderes, wie das, was mein Trainer eigentlich für diese Einheit vorgesehen hat. Und dann musst du einfach anpassen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man mit einem Trainer zusammenarbeitet, dass man versteht, was er eigentlich damit will. Nicht unbedingt physiologische Anpassungsprozesse, das muss jetzt nicht jeder im Detail kennen, aber einfach, wie sich das anfühlen soll. Weil der Trainer schreibt das auf und der denkt sich was dabei. Der denkt sich, oh, das ist eine Schwelleneinheit. Dann soll sich das auch wie eine Schwelleneinheit anfühlen und nicht wie eine VO2 Max-Einheit. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das zusammenpasst. Auch als für die Hobbyathleten, wenn sie einen Trainingsplan zum Beispiel aus dem Internet oder so haben, wo sie einfach sehen, oh, da ist jetzt eine Schwelleneinheit geplant und irgendwie, das fühlt sich aber ganz anders an. Ja, dann so ist es nicht gedacht. Also es geht nicht darum, das durchzuziehen oder dann zu sagen, oh, jetzt bin ich aber schwach, wenn ich das nicht schaffe. Nee, dann hat irgendwas vorher nicht gepasst und die Annahme, dass du jetzt in diesem körperlichen Zustand bist, die stimmt dann nicht. Also musst du auch das Programm anpassen. Es gibt halt keine Wahrsager bei den Trainern, sondern es gibt immer nur Annäherungen und du überlegst dir so und so, könnte das funktionieren. Und da darf man wirklich den Mut auch haben, dann zu sagen, okay, dann lasse ich das heute mal, laufe ich lieber mal locker und dann ist morgen der nächste Tag und dann kann ich nochmal das Programm, wenn ich einen Trainer habe, mit dem nochmal abstimmen. Geht auch dann gar nicht darum, am nächsten Tag gleich die Einheit nochmal zu machen, sondern dann sollte man sich nochmal abstimmen und gucken, wie kann ich jetzt das Programm nochmal umstimmen. Und das machen Profis genauso wie, ich glaube, wie bei Amateuren. Das ist ganz normal, weil es gibt nicht die Zauberformel. Es sind alles Körper, wir sind alles Menschen und du kannst nicht alles voraussagen.
Ja. Was wir auf jeden Fall voraussagen können ab diesem Jahr ist, dass wahrscheinlich die Renndichte im Triathlon wesentlich größer wird. Also wir haben ja jetzt mit der T100 acht neue Rennen dieses Jahr, bei denen man nicht alle machen muss. Wir haben uns jetzt natürlich den Rennkalender auch angeguckt. Du hast Fred Funk schon angesprochen. Der hat ja gesagt, das erste Rennen ist ihm schon zu knapp. Aus unserer Sicht wären die Anforderungen für Profiathleten so doch höher. Das Wettkampfjahr kann unter Umständen sehr lang werden. Und ich glaube, das Trainingspensum ist wahrscheinlich jetzt schon relativ hoch. Wie siehst du da die Entwicklung? Siehst du da auch die Gefahr, dass das sehr belastend wird für die Athleten?
Ja, weil die Versuchungen natürlich da sind, würde ich jetzt mal so sagen. Die Frage ist ja, wieso macht ein Athlet die Wettkämpfe? Entweder es geht um irgendwelche Prestige-Wettkämpfe, wie eine Weltmeisterschaft, wie ja, also Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympia etc. Oder es geht um Geld, weil die Athleten, das vergessen viele Leute, die müssen auch von irgendwas leben.
Ja.
Und auch die ganzen Infrastrukturen, die sie da haben, müssen sie irgendwie auch, sage ich mal, bezahlen. Und daher ist es ganz schwer, das momentan zu bewerten, was gerade im Triathlon passiert. Also es ist natürlich super, dass es so eine Serie gibt, wie jetzt die T100, weil es hochkarätige Wettkämpfe werden können, weil das Preisgeld gut ist. Jetzt muss man einfach schauen, wie sich das entwickelt. Aber die Triathlon-Landschaft wird natürlich immer undurchsichtiger für den Zuschauer.
Ja,
Also
und das will
es
was
gibt so
heißen im
viele Formate.
Triathlon.
Ja, genau. Also es gibt so viele unterschiedliche Formate und ich weiß nicht, was das jetzt für den Triathlon-Sport insgesamt heißt. Ich glaube, auf lange Sicht oder mittelfristige Sicht wäre es cool, aber das ist wahrscheinlich ein idealistischer Gedanke. Es setzen sich da alle mal an den Tisch und überlegt sich, wie kann man den Triathlon-Sport einfach nach außen auch sehr gut darstellen in den unterschiedlichen Disziplinen. Jede Disziplin kann ihre Helden haben. Dann können wir nochmal den Oberhelden krönen, sage ich mal, indem wir alles zusammenführen. Aber dass so ein bisschen Struktur halt da drin ist. Aktuell ist es einfach eine schöne Zeit, Triathlet zu sein, weil du kannst jetzt besser, sage ich mal, dein Geld damit verdienen. Und du sagst oder hast gefragt, ob das zu viel Belastung ist. Ich meine, die Belastung suchst du dir immer noch selber aus. Also die T100 sagt ja nicht, du musst jetzt alle Wettkämpfe machen, sondern du machst eine gewisse Anzahl. Dann hängt es natürlich davon ab, wie gut du da bist, ob du dann mal einen dranhängst oder nicht. Wenn du aber dann versuchst, alles miteinander zu kombinieren, die Serie, die Weltmeisterschaft und das, dann wird es natürlich sehr viel. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es jetzt viel, dadurch, dass es mehr Auswahl gibt, musst du dir deutlich mehr im Klaren sein, was willst du eigentlich? Und diese Entscheidung musst du dann treffen und auch bei dieser Entscheidung dann wahrscheinlich bleiben und das ja dann auch so durchziehen. Ich glaube, es gibt dadurch einfach, es gibt jetzt die Qual der Wahl und du musst dir genau überlegen, was ist deine Hauptmotivation? Wie willst du jetzt Weltmeister werden? Willst du jetzt diese Serie gewinnen? Willst du jetzt bei einem spezifischen Wettkampf super sein und dann deine Saison da planen und dann mit deinem Team überlegen, wie viel Belastung ist zu viel und wie viel Belastung ist noch vertretbar? Und wann hast du auch immer wieder diese Phasen, wo du genügend Training machen kannst und ich sehe das Problem gar nicht so für die Top-Leute, sondern eher für die, wo danach kommen, weil die natürlich dann immer wieder versuchen werden, mit einem anderen Wettkampf ihr Ergebnis zu toppen, in der Hoffnung, dass vielleicht die ganz großen Namen nicht da sind und dann wieder mehr Punkte kriegen. Das ist vielleicht ein Risiko. Aber da brauchst du einfach ein gutes Team, das dich da berät und sagt, ja, natürlich kannst du jetzt noch Wettkampf-10 machen, aber bringt es wirklich was? Und was heißt das? Wie hoch ist die Chance, dass du dich dabei verletzt und du dann ein halbes Jahr ausfällst? Also das Risiko ist natürlich da. Ich glaube, wie gesagt, nicht für die Top-Leute, weil wenn bei denen alles gut läuft, dann punkten die bei den Rennen, wo sie starten und das ist dann okay. Aber bei denen, wo dahinter sind, du hast immer die Hoffnung, vielleicht bin ich beim nächsten dann doch nochmal 2 Plätze besser. Und das kann schon passieren, ja.
Ja, oder das ist ja auch so eine Sache, dann kriegt man kurzfristig eine Wildcard angeboten, muss sich überlegen, lehne ich die ab
Ganz
und dann
genau,
kriege ich
ja.
das Rennen noch unter. So. Jetzt wissen wir ja mittlerweile alle, dass viel im Training nicht unbedingt viel hilft. Also es gab ja mal eine Zeit, wo man mehr Umfänge umso besser oder umso intensiver. Wo siehst du denn da die Zukunft, dass man oder auf welchen Feldern kann da noch quasi Leistung gewonnen werden, wenn man jetzt sagt, das Trainingspensum erhöhen ist jetzt nicht die Lösung. Ist es mehr Schlaf? Ist es die bessere Ernährung? Oder wo siehst du als Trainer da die Zukunft so ein bisschen?
Naja, es wird versucht, sehr viel zu messen, zum Beispiel. Es werden sehr viele Daten erhoben. Ich denke, die Zukunft geht dahin, dass man vielleicht versucht, diese Daten so zusammenzubringen, dass man schnellere, genauere Auswertungen hat. Also einfach mal herausfindet, okay, jetzt habe ich 5 Wochen lang das Training gemacht und das war der Outcome. Oder so und so viel Schlafstunden und so viel Training und das ist das Ergebnis. Vielleicht das, was ja jetzt in aller Munde ist, so AI, dass das dabei hilft, einfach Trainern, sage ich mal, noch genauere oder auch Athleten, nicht nur den Trainern, sondern auch den Athleten genauere Auswertungen darüber zu geben, was sie gemacht haben und was dann erfolgreich war und wo die entsprechenden Stellschrauben sind, um nochmal was rauszuholen. Ich glaube, da kann das in Zukunft hingehen, weil wenn wir noch mehr messen, ist ja schön, aber wer soll denn die ganzen Daten halt bearbeiten? Also, wenn du jetzt einen Triathlon-Trainer hast und wenn der seinen Trainingsplan macht, wenn der mit den Athleten redet und dann noch die normalen Auswertungen macht, dann ist der eigentlich schon durch mit dem, was er leisten kann, theoretisch. Vor allem, wenn du dann noch mehrere Athleten hast und habe vorher gesagt, die Athleten müssen ja von irgendwas leben, die Trainer müssen ja auch irgendwo von irgendwas leben. Und das klingt immer unromantisch, aber auch da musst du irgendwie gucken, wie viel kannst du betreuen, wie viel Zeit hast du, wie viel Zeit darfst du, kannst du reinstecken. Ich glaube, es guckt kein Trainer auf die Uhr, aber trotzdem spielt das eine Rolle, wenn es darum geht, die Daten auszuwerten? Wie viel kannst du noch auswerten? Und ich glaube, da wird die Zukunft hingehen, dass man da über computergestützte Systeme vielleicht wieder mehr Zeit hat, dann mit dem Athleten zu reden und diese einfachen ich sag mal so, diese Auswertungen, wo es ja reine um Statistik-Sachen geht oder Zusammenhänge geht, dass die vielleicht von einem Computersystem übernommen werden und dadurch noch mehr Werte einfließen können und man dadurch vielleicht noch mal individueller, noch mal genauer das Training steuern kann, um eben nicht einfach zu sagen, naja, machen wir jetzt mal 2 Stunden mehr im Jahr, also 2 Stunden mehr im im Durchschnittstraining, weil das ist natürlich immer das Einfachste. Wir trainieren jetzt noch mehr, wir trainieren noch härter, aber irgendwann ist da auch die Grenze erreicht und dann gewinnen vielleicht die, wo am smartesten das machen, indem sie eben auch die bestmöglichen Daten zur Verfügung haben. Das Schöne ist halt, wenn die Daten sehr gut ausgewertet sind. Das andere, ich sage immer, Daten ist 50%, und 50% ist diese Kommunikation mit dem Athleten. Wir hatten jetzt auch bei uns einen Fall im Radteam, wo auch ein Fahrer einfach müder war als gedacht und ich das dann auch gehört habe und ich gesagt habe, okay, jetzt schaue ich mir das mal an und habe mir die Daten angeschaut, habe mit dem Trainer geredet und innerhalb relativ schneller Zeit haben wir den Fehler gefunden. Und ein Fehler war tatsächlich, dass der Athlet sich nicht getraut hat zu sagen, hey, ich fühle mich heute mal müde. Und er hat die Intervalle dann trotzdem einfach gemacht, obwohl er schon gemerkt hat, wird halt doch zu viel. Also es war dann in dem Fall eine falsche Motivation, die dann sich summiert hat und irgendwann erkippt das System. Und der Trainer hat gar nichts davon gewusst. Der hat gedacht, alles super, weil du hast es in den Daten gar nicht gesehen. Du hast diese muskuläre Ermüdung, die es in dem Fall war, hast du so nicht in den Daten gesehen, die da erhoben wurden. Also war es auch für den Trainer ganz schwer, ohne das richtige Feedback vom Athleten entsprechend die richtigen Maßnahmen zu treffen. Also da mussten wir dann jetzt, habe ich auch gesagt, okay, wir machen jetzt eine Woche ruhig. Und interessanterweise, wo der Trainer dann das mit dem Athleten besprochen hat, hat der Athlet gesagt, oh ja, das hat er auch gefühlt jetzt, dass es vielleicht nicht so gut ist, nächstes Morgen nochmal Intervalle zu machen. Also in dem Moment, wo dann da die Erlösung kam, kam dann der Athlet auch damit, ja, eigentlich das genau das habe ich auch gefühlt. Und also da auch diese Kommunikation ist trotzdem, trotz aller Daten, extrem wichtig.
Ja, das ist echt eine sehr, sehr interessante Geschichte oder ein gutes Beispiel, dass man eben so viel erfassen kann und vielleicht auch in dieser Datenflut ertrinkt, aber eben der Athlet ja selber trotzdem noch ein Gefühl hat und das eben auch ausschlaggebend ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz deine Einschätzung geben, was aus deiner Sicht das wirklich wichtigste Gadget ist oder wo du sagst, auf diese zwei, drei technischen Dinge, Messinstrumente darf man nicht verzichten.
Also wenn man jetzt aus der Entfernung betreut, das sind die Leute immer sehr enttäuscht. Bei mir ist es gar nicht so fancy. Also ich sage halt immer noch, der Klassiker mit einer, also die Herzfrequenz ist für mich schon einfach sehr wichtig. Die Watt oder die Geschwindigkeit dann beim Laufen, also das in der Kombination und einfach der kleine Smiley in der Trainingseinheit, wie sich das Ganze angefühlt hat. Das sind jetzt keine neuen sagen, das sind jetzt nicht die ganz neuen Tools. Ein Tool, was ich auch gut finde, muss ich ganz klar sagen, ist die Laktatmessung. Jetzt kein Tool, aber ich bin auch ein Freund davon, die Trainingsintensität zu kontrollieren. Einfach um so eine Kalibration zwischen Gefühl, Herzfrequenz, Watt, Laktat zu haben. Und das immer wieder. Und auch um ab und zu mal zu gucken, wie schaut es mit den Kohlenhydratspeichern aus. Da bin ich auch ein großer Fan davon. Also, dass wenn Athleten das mit jemandem vor Ort machen oder auch selber machen, dass man da recht viel rausziehen kann. Aber nur dann, wenn man das auch regelmäßig macht. Also einmal jetzt Laktat zu messen, das ist halt, bringt da nicht. Also du musst es halt schon in einer gewissen Regelmäßigkeit machen. Also wie gesagt, das sind die Klassiker für mich und ich würde sogar behaupten, das Wichtigste für mich ist, also ich glaube, ich könnte einen Athleten, oder sagen wir jetzt mal so, nimm mal zwei Situationen. Du hast einen Athleten, der hat nur diese Herzfrequenz Watt und redet nicht, also guckst dir nur das an und auf der anderen Seite lässt alles weg und der schreibt viele Kommentare rein. Ich glaube, die genauere Steuerung würde ich hinkriegen, tatsächlich über das, was er schreibt, über das, was er sagt, auf Dauer. Kurzfristig mit den Daten geht es schon, aber einfach dieses Tool, dass der selber fühlt oder dass er dir das Feedback gibt, wie er es fühlt. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Gut, ich mache jetzt 20 Jahre nichts anderes, wie aus der Ferne zu betreuen. Also ich habe schon auch vor Ort betreut bei der DTU, aber ich habe auch Anne, sehr früh haben wir das aus der Entfernung gemacht. Also ich kann aus Daten, behaupte ich jetzt schon sehr schnell, sehr viel einfach rauslesen. Aber diese diese Kombination zwischen Daten und dem Gesprochenen oder dem Gefühlen, das ist einfach so mächtig, da brauche ich kein anderes Tool zum, also klingt jetzt überheblich, natürlich freue ich mich über alles andere, wenn man Moxie haben etc., Core Temperature setzen wir natürlich auch ein, wenn man Hitzetraining macht, also gibt es ganz viele tolle Sachen, aber du hast gefragt, was ist das Wichtigste? Und wenn ich jetzt sage, okay, lässt du alles weg, okay, dann zieh einfach nur dein Herzfrequenzgurt an und damit kann ich schon mal recht viel anfangen, wenn ich dazu noch eine Geschwindigkeit habe oder eben vielleicht beim Radfahren eine Wattzahl, weil da sehe ich halt einfach sehr viel im Verlauf und ja, und vielleicht auch noch, genau, das habe ich fast vergessen, ganz einfach, eine Körperwaage, Gewicht, ist auch ein ganz einfaches Tool, also wenn jemand täglich sein Gewicht einträgt oder zwei, dreimal die Woche, finde ich auch ein ganz spannendes Tool, wo man auch sehr viel ablesen kann, wenn man das über einen längeren Zeitraum hat und wo man einfach merkt, wann reagiert der Körper gestresst, wann ist alles im Lot. Ja, ist nicht der einfachste Parameter, das kennen wir alle. Für die einen ist es kein Problem, jeden Morgen auf die Waage zu springen. Für die anderen ist der Tag gelaufen, wenn die Zahl nicht stimmt, die da steht. Muss man so ein bisschen ein gutes Verhältnis zu dieser Zahl entwickeln, dann geht das. Aber es ist ein einfaches Tool, was ja jeder zu Hause hat.
Ja, das stimmt. Das hat man eigentlich wahrscheinlich, also außer Leute, die halt viel bei Swift fahren und ihre Kilogramm für die Watt pro Kilogramm brauchen, da gibt es ja die wildesten Kombinationen, wie man die Waage quasi mit Swift quasi schon verbinden kann, dass es automatisch eingetragen wird. Ich als Triathlet habe es jedenfalls so nicht auf dem Schirm. Das ist spannend, dass du das sagst. Zum Schluss wollen wir noch ein bisschen orakeln, weil wir uns natürlich auch fragen, was ist noch möglich im Triathlon? So, der eine Punkt ist die 7 Stunden Zeit auf der Langdistanz und wo wir natürlich auch, oder Lotta jedenfalls immer so ein bisschen drauf schielt, können die Frauen die Männer einholen? Wie sieht da deine Einschätzung für die nächsten Jahre aus?
Also ich glaube jetzt, dass die Zeiten sich schon noch verbessern können, also nehmen wir jetzt mal, ich sage jetzt mal, das nicht das norwegische Modell, aber ihr wisst, was ich meine. Also einfach, sag ich mal, Olaf gemeinsam mit Christian, gemeinsam mit Gustav, das ist natürlich ein Modell, wenn du so arbeitest, also sage ich mal, in der Intensität, in dieser täglichen Arbeit, mit sehr vielen Messungen, mit Versuchen, alle Variablen zu kontrollieren, etc. Ich glaube, wenn du das weiter so treibst, damit kannst du natürlich auch weitere Grenzen erstmal verschieben. Die Frage ist immer, wer kann das machen? Brauchst natürlich auch, also es hilft ja nicht zu sagen, ich habe jetzt die Zeit, ich mache das jetzt, sondern muss ja auch jemanden haben, der das vom Know-how etc. umsetzen kann, der muss die entsprechenden Partner haben. Aber ich glaube, dass im Triathlon, es geht noch weiter, es ist noch nicht die Grenze erreicht. Wie weit es geht, hängt ja auch ein bisschen vom Material, mit dem Material zusammen, mit den äußeren Bedingungen. Aber die Grenze ist da noch nicht erreicht. Dass die Frauen die Männer einholen, glaube ich nicht. Dafür ist die Distanz zu kurz. Also wenn wir jetzt überlegen, wir reden jetzt von Ultra-Triathlons, da könnte das vielleicht mal irgendwann passieren, aber jetzt beim normalen Ironman wird das meiner Meinung nach nicht passieren, außer die Männer würden jetzt aus irgendeinem Grund stagnieren, aber es wird eigentlich normalerweise nicht passieren. Das ist rein physiologisch fast nicht möglich. Und ja, es wird einfach daran hängen, wie tief geht man weiter rein? Also wie weit versucht man, diese Grenzen halt zu verschieben? Wer kann das auch machen? Weil mich persönlich interessieren eigentlich keine Zeiten, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin mehr fasziniert vom Wettkampf. Also einfach Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Wer wird erste, zweite, dritte, zehnte oder so, wie auch immer. Und dann, das ist das Endergebnis und dann natürlich der Prozess dahin. Also wie kommt man da hin, was passiert da körperlich, wie kann man besser machen, was passiert psychologisch und dann dieser Kampf einfach, wer kann das am Ende des Tages am besten umsetzen, welche Zeit da am Ende steht, war mir persönlich noch nie wichtig, aber das kann man natürlich auch unterschiedlichen Perspektiven sehen, denn wenn man jetzt beim Radfahren schaut, wo kommen immer wieder Innovationen her? Dann kommen die natürlich auch gerne mal aus so einem Projekt wie ein Stundenweltrekord oder also irgendwas, wo man sagt, man will irgendwie eine neue Hürde durchbrechen oder wie im Triathlon eben die 7-Stunden-Marke oder im Marathon die 2-Stunden-Marke. Während so eines Projektes kann natürlich wieder was entstehen, Know-how entstehen, das dann auch wieder hilft. Also damit kann man das Ganze schon auch den Sport auch einfach weiterbringen. Der Sport ist noch jung. Allein deshalb kann man schon davon ausgehen, dass auch da immer wieder noch Grenzen verschoben werden. Aber ich finde, das ist aber, sollte nicht der Fokus sein. Ich finde, der Fokus ist einfach, der Sport ist so faszinierend, auch wenn man sieht, einfach den Wettkampf sieht, ob die jetzt 10 Minuten früher oder später ins Ziel kommen, ist eigentlich wurscht. Ich glaube, das sieht der Zuschauer ja auch gar nicht. Also, er sieht einfach nur, was da passiert. Und ja, die Leistungen sind immer unglaublich, die da geliefert werden. Und ich glaube, daher sollte man sich nicht zu sehr an den Zeiten orientieren, sondern einfach nur zu gucken. Also, ich finde es einfach faszinierend, wenn Athleten jetzt wie eine Daniela Rüff, wie eine Den haben wir jetzt auch wie ein Magnus, wie Jan zu seiner Zeit, also Athleten, die einfach eine sehr, sehr hohe Konsistenz haben, über Jahre immer weiter zur Weltspitze gehören. Also wie Anne natürlich, also will ich jetzt gar nicht vergessen.
Bestes
Also,
Beispiel, ja.
das war, ja, man redet sehr ungern über wo man selber beteiligt ist, aber einfach Athleten, die das schaffen, das fasziniert mich halt. Also immer zu den Besten zu gehören über Jahre, wenn du das schaffst, ist doch egal, welche Zeit da dahinter steht. Das ist einfach, hast du gezeigt, dass du diesen Sport mitgeprägt hast und da ziehe ich meinen Hut und vor den Athleten, vor den Menschen, die da mitarbeiten, das finde ich bemerkenswert. Ja.
Okay, ja. Schön. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, weil es ja wenig kommerziell ist und mehr idealistisch, was uns immer sehr gut gefällt. Wir hätten noch 1000 Fragen, aber wir gucken auf die Uhr und dein Tag bei Bora Hansgrohe hat sicher noch die ein oder andere Überraschung parat. Von daher bedanken wir uns für deine Zeit und für deine Antworten. Es hat uns extrem gefreut, dass du zu Gast warst.
Danke auch euch. Danke, war noch, finde ich immer schön, wenn es auch mal ganz andere Fragen sind und man irgendwo in andere Richtungen kommt in so einem Podcast als so die klassischen Sachen. Von dem her vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wunderbar. Dann dir noch einen schönen Arbeitstag und natürlich viel Erfolg mit deinen Athleten dieses Jahr.
Ja, danke. Euch auch. Gute Woche. Schönes Wochenende schon mal. Ist noch ein bisschen hin bis dahin, aber.
Ja, fast geschafft, fast geschafft. Dankeschön.
Genau.
Bis dann.
Bis
Ciao,
dann.
ciao.
Tschüss.
Ciao.